Gutes Thema. Wir sind erwählt. Erwählt durch die Gnade Gottes, dem Herrn zu dienen, mit allem, was wir sind und was wir haben. Wir haben etwas Wunderbares von Gott bekommen, ausgesucht von, ja, vor Milliarden sind wir ausgesucht worden, erwählt, berufen, Kinder Gottes zu werden, berufen, ja, in den Himmel bei Gott zu sein, Tag und Nacht, und nein, im Himmel gibt's keine Nacht. Also dort einfach Gott zu dienen, was auch immer ist. Ganz herzlich eingeladen. Morgen lade ich dich ganz herzlich ein, auch zu dem Sonntag Gottesdienst um 10 Uhr. Das Thema wird sein, Gott ist immer noch auf dem Thron. Er regiert immer noch. Am Mittwoch wird das Thema sein, erlebe die Kraft Gottes. Und dann kommt der Monat Juni. So schnell vergeht die Zeit. Und im Monat Juni habe ich prophetische Themen. Weiß nicht warum. Ja, vielleicht passiert in der Welt etwas oder einiges bahnt sich an. Diese prophetischen Themen werden sein, Europa und der Antichrist, Deutschland und die biblische Prophetie, zum Beispiel Syrien in der biblischen Prophetie. Die Bibel sagt so viel über die Völker, einzelne Völker um Israel herum und was auch so betrifft. Oder dann später werde ich betrachten das Thema Gog und Magog und Hamagedon, was alles dazu ist. Wer wird mitmarschieren? Wer wird dabei sein? Der dritte Weltkrieg steht vor der Tür. Wir denken, wir leben so sicher. Weißt du, Friede, 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 keine Gefahr. Und das Verderben liegt vor der Tür. Da werden die Schwerter gewetzt. So, die große Endzeitversuchung. In der Bibel heißt es, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Weißt du, wir sind alle so materialistisch, so Larifari. Wir lassen uns treiben. Wir nehmen das Ding gar nicht so wichtig. Ach, komme ich heute nicht, komme ich morgen. So wie die Schweizer in den Bergen. Verstehst du? Und merke nicht, es ist später als wir denken. So, die kommenden Endzeitstürme. Aber in allem, was ich zu sagen habe über die Endzeit, ich predige gerne über die Endzeit. Bloß, die letzten Jahre habe ich vielleicht nicht so viel Freude gehabt und so viel Zeit gehabt, dieses prophetische Thema zu betrachten. Aber wenn ich mal predige, da bin ich voll dabei. Und da zeigt mir der Herr so viele Dinge, was es angeht. Und das Ende, die Summa Summarum der ganzen Botschaft wird sein, Jesus ist der Herr. Er hat alles in der Kontrolle. Und niemand kann und wird uns auch in der Endzeit, auch wenn der Teufel tobt, und er tobt manchmal ganz mächtig, niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Sicher in Jesus Christus. Bist du, bin ich. Wir sind jetzt seine Kinder, wir sind erwählt. Nur dazu, dass du ein bisschen so Ahnung hast, was kommt im Juni auf uns zu. Politisch ist sehr viel los in dieser Welt. Die Welt ist so verlogen, so verdreht und so verzerrt. Und wenn du nicht das Wort Gottes richtig kennst, die Bibel nicht kennst und nicht weißt, was da kommt, weißt du, dann wirst du verzweifeln. Aber ich weiß, es gibt eine Hoffnung für eine hoffnungslose Welt, und das ist der Herr Jesus Christus selbst. Erwählung ist ein großes Thema in der Bibel. Über 250 Mal wird das Thema dort ausgiebig behandelt. Ganz besonders die Erwählung Israels, dass Gott Israel als Volk, als Nation erwählt hat, damit sie den Messias zur Welt bringen. Ich lese hier in Römer 8, Vers 30, und das betrifft uns jetzt als Gläubige. Welche er berufen hat, die hat er auch verordnet, und die hat er auch gerecht gemacht, und welche er gerecht gemacht hat, die hat er auch herrlich gemacht. Also, wenn Gott an dir arbeitet, dann wohl dir. Du sagst ja, ich merke gar nichts. Ich merke schon sehr viel, wie Gott an uns arbeitet, an seine Leute. Du weißt, er ist der Töpfer, wir sind der Ton und er formt, und er ist der große Steinmetz, da haut er was weg und dort haut er was weg. Und du merkst, das muss ich loslassen und dies muss ich loslassen. Also Gott arbeitet an uns. Und auch wenn es vielleicht so Kleinigkeiten sind, aber wenn du das Leben anschaust als das Ganze, dann merkst du, Gott ist groß. Der hat an mir so viel schon getan, und wenn ich so mein Leben anschaue, verstehst du, da hat Gott unheimlich viel getan. Diese Berufung, diese Erwählung, er hat herrlich gemacht. Wer hätte es gedacht, dass wir so weit kommen, wie wir jetzt gekommen sind, eigentlich, auch geistlich, persönlich, menschlich, wie auch immer. Erwählung, Gott erwählt meistens unwürdige Leute. Das, was nichts in der Welt ist, das hat er sich erwählt. Erwählung ist ein Gnadenwerk. Es kann nicht zwingen, Herr, du musst mich nehmen jetzt. Nein, er hat es vor Ewigkeit her, nicht erst jetzt heute oder gestern, dass er dich erwählt hat. Nein, vor Grundlegung der Welt, da hast du noch gar nicht gelebt, da gab es noch keinen Regentropfen, hat er schon rausgesucht, ich will mir Menschen machen nach meinem Bild, und die werden mir dienen, die werden mir nachfolgen, die werden an mich glauben, und du bist einer davon. Du bist einer davon. Der Erwählung, wenn ich so die Bibel lese und beobachte, Gott hat sich immer das, was nichts ist, was die Leute nicht für groß und mächtig hielten, was besonders, nein, Gott hat die Kleinen erwählt, die Letzten erwählt, die Letzten werden die Ersten sein, 1. Samuel 16, Vers 12, dieser kleine David, da kommt der Königs, der Priester Samuel will zum König jemand aus dem Hause Isai salben, aber die holen alle 7 Kinder zusammen, die 7 Söhne, aber der Kleinste wird gar nicht gerufen. Was will der Achte? Was will der Achte? Von den Fernen liefen da, der achte Gang, verstehst du? Was soll denn der? Und gerade der war, als er reinkam, sagte der Heilige Geist plötzlich zum Samuel, das ist denn Salbe. Und der Herr sprach auf und salbe ihn, denn er ist es, 1. Samuel 16, Vers 12. Das ist, wie die Gnade arbeitet. Die Menschen schreiben dich ab. Die Menschen schieben dich auf die Seite als Abfall, als Ausschuss, als alter Schrott. Und die schätzen dich nicht. Aber gerade du bist sehr wichtig für den Herrn. Glaub mir das. Und viele verstehen diese Erwählung falsch. Die denken, ich muss was leisten, was vorleisten, was verdienen. Nein. Erwählung ist Gnade. Da musst du gar nichts leisten. Du musst dich nur hinsetzen und sagen, danke Herr. Das ist alles. Du musst nicht groß irgendwas produzieren. Du musst nicht was zustande bringen. Wir denken manchmal, ich bin erst auserwählt, wenn ich große Dinge geleistet habe in der Geschichte, so Weltgeschichte geschrieben habe. Nein, die kleinen Dinge sind es. Falsch verstandene Erwählung, die führt immer grundsätzlich in der Katastrophe, was es auch immer ist. Gott hat uns erwählt. Und das ist so wichtig zu wissen. Und die Leute, die irgendwas denken, ich muss was leisten, ich muss was Besonderes, und dann ihre Erwählung herausstellen und protzen, dass die Leute machen mehr Schaden als Nutzen. Ich denke nur an die Fundamentalisten, ich denke an die Nazis. Die Nazis auch, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Oder die vielen Sekten, wenn ich dran an die alleinselig machende Kirche denke und höre und so weiter. Wir sind die einzigen, einzig waren Kirche, wir sind die Alleinseligmachende, nein. Oder wir Deutsche. Manche Leute denken, wir Deutsche. Aber Gott hat vielleicht auch die Afrikaner erwählt. Die Asiaten. Und die sind besser dran. Und ich werde hier über verschiedene Völker auch sprechen. China und die biblische Prophetie im Monat Juni. Schaut es im Internet an. Oder so auf dem Zettel hier, was wir verteilen. Weißt du, diese Erwählung. Darwin hat ja verkündigt, nur der Starke setzt sich durch. Nein, Gott hat gerade das Schwache erwählt. Das, was nichts ist, was klein ist, was unwichtig ist. Die großen Saurier, die, als die Flut kam, die sind alle ersoffen. Aber das kleine Geschmeiß, das hat überlebt. So. Wir sollen aufhören, nur denken nur, dass das Besondere, das Große, das ist die große Erwählung. Das ist falsch verstandene Erwählung. Das, was nichts ist. Deshalb sagt auch der Herr zu Paulus, Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Dann bilde, weißt du, wenn du das einmal weißt, dann bildest du nichts mehr ein. Ich bin auserwählt. Ich bin etwas Besonderes. Gott hat seine Hand mit mir oder hat mich in seine Hand gezeichnet. Niemand kann aus seiner Hand mich reißen. Ich bin erwählt von Gott, nicht von Menschen und nicht von der Gnade der Menschen. Wenn es nach der Gnade der Menschen gegangen wäre, wärst du vielleicht gar nicht mal geboren. Man hat dich gar nicht gewollt. Für dich war gar kein Platz da in dieser Welt. Verstehst du, jetzt haben wir schon 7 Milliarden Menschen mittlerweile oder fast 8. Weißt du, da ist jeder Bürger zu viel. Weißt du, wenn wir denken, die Großen, die nehmen sich wichtig, aber Gott hat das kleine Volk erwählt, die Israeliten damals. Was waren dies? Schafshirten in jener Zeit, als Gott sie erwählte? Gar nichts, nothing. Aber gerade diese kleinen Menschen hat er sich erwählt, die unscheinbaren. Und die großen Völker wie Ägypter und Hethiter, die hat er abgeschrieben. Die haben sich was eingebildet. In Johannes 15, Vers 16 sagt Christus zu seinen Jüngern, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Nicht Petrus hat Jesus erwählt oder dass Leute herkommen noch zu mir und sagen, du, ich habe mich für Christus entschieden. Nein, Gott hat sich für uns zuerst entschieden, uns zuerst erwählt, uns zuerst gerufen. Und dann haben wir Ja oder Nein gesagt. Meistens haben wir gezögert und gewartet und sind gar nicht so weit gekommen. Wir sind erwählt. Der einfache Fischersleute, und dann sagt der Herr Jesus zu seinen Aposteln, und ich will aus euch Menschenfischer machen. Schicksalsglaube ist im Christentum nicht möglich, so, das ist Zufall. Nein, es ist Gnade. Alles, was mit uns passiert, ist jeden Tag Gnade, nach dem Ratschluss Gottes, nach dem Willen Gottes, und der Wille Gottes geschieht in unserem Leben. Du kannst strampeln, wie du willst, kannst machen, was du willst, der Wille Gottes geschieht. Auch mit dir. Du hast dich ausgesucht und konntest nicht sagen, ich möchte Mann werden oder ich möchte Frau werden und ich möchte reich werden, ich möchte in der Familie zur Welt kommen und nicht hier. Verstehst du, ich möchte vielleicht dort und dort geboren werden. Nein, du konntest nicht aussuchen. Und wir können gar nichts aussuchen in unserem Leben. Wir sind hier, wie wir sind, und wir müssen hier durch. Wir sind geschaffen nach dem Ebenbild Gottes, nach seiner hohen Bestimmung. Wir sind ja allein aus Gnade. Und Gnade ist ohne Ansehen der Person. Und ohne dass groß jemand was geleistet hätte. So interessant sind die Erwählungen in der Bibel. Johannes der Täufer wurde im Mutterleib schon mit dem Heiligen Geist erfüllt. Manche werden mit 40 Jahren in ihrem Leben mit dem Heiligen Geist nicht erfüllt, und der wurde schon im Mutterleib mit dem Heiligen Geist erfüllt. Oder immer wieder der Prophet Jeremia sagt, ich habe dich erwählt. Der Herr sagt zu ihm, ich habe dich erwählt im Mutterleib. Paulus, ich habe dich erwählt im Mutterleib. Also vor Grundlegung der Welt, bevor die Berge und die Hügel wurden und alles wurde, habe ich dich erwählt, und ich muss nur Ja sagen zu Gottes Wegen. Mehr nicht. Ich bin einverstanden. Wir sind erwählt, und jeder Einzelne von uns, du und ich, wir sind für den Thron Gottes bestimmt. Das ist das Großartige. Mit Christus zu regieren, das ist unsere Erwählung. Das ist unsere Bestimmung. Nicht, dass ich hier nur leide oder hier was leiste. Nein, ich soll mit Christus eines Tages regieren. Ich soll Ministerpräsident werden. Bundeskanzler. Oder irgendwas im Reich Gottes. Verstehst du? Einen Dienst. Eine Funktion übernehmen. Wir sind eine Familie Gottes. Wir sind zu der Familie Gottes erwählt. Wir sind Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Du und ich, wir gehören zum Clan Gottes. Kannst du das vorstellen? Ich lese Epheser Kapitel 1, Vers 5. Er selbst hat uns erwählt. Ohne, was du gelernt hast, zu schauen, oder was für Titel du hast, wie fleißig du in der Schule warst, oder welche Noten du geschrieben hast. Gott hat sich nicht interessiert um das Ganze drumherum. Deine Berufsziele, ob du sie erreicht hast oder nicht erreicht hast, oder wie viel Geld du gespart hast und verdient hast, spielt alles gar nicht. Er hat uns erwählt. Hat uns, und hier lese ich weiter, er hat uns bestimmt, uns zu seinen Söhnen adoptiert und angenommen, und durch seinen Sohn Jesus Christus, den er sich selbst hingegeben hat, hat er alles uns geschenkt. Das ist das Schöne dabei an Jesus Christus. Erwählung ist auch eine Bestimmung. Bei Gott sind wir Angenommene, jeder Einzelne. In meiner Bibel heißt, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Egal wie. Der eine kapiert es durch die Predigt, deine andere kapiert es durch Lebensführung, Schicksalsschläge, durch Krankheit, andere, was weiß ich, große Umwege durch, sie machen die Hölle durch, und dann, oh Gott, wenn es dich gibt, rette mich. Und dann erlebt es seine Berufung und seine Erwählung. Gott hat es bestimmt, wie es mit uns seinem Leben weitergeht. Und in meiner Bibel heißt es, und das ist diese Bestimmung jetzt, wir sind erwählt zum Leben. Wir sind erwählt, um mit Gott zu regieren und bei Gott zu sein, jeder Einzelne. Und in meiner Bibel heißt es, Gott hat den Menschen gesetzt, jedem Einzelnen, egal wie der heißt, wo der herkommt, was er gemacht hat, wie er entstanden ist. Gott hat jeden einzelnen Menschen bestimmt zum Sterben. Das gehört dazu. Geboren werden und sterben, das sind die großen Bestimmungen. Und da drin, ja, da bist du, da machst und murkst und werkelst ein bisschen, gestaltest dein Leben. Und dann musst du wieder zurück und dann berichten, was du hier alles erlebt hast, was du hier durchgemacht hast, was du hier durchlitten hast. Weißt du, dort musst du nachher erzählen, Zeugnis geben von der Gnade Gottes. Oh Herr, du hast mich durchgetragen, durchs Rote Meer, durch die Wüste, durch die ganzen Schakale, durch die Dornen und die Disteln. Oh, ich bin durchgekommen, dank der Gnade Gottes, so wie ein Marathonläufer. Unser Leben ist nichts anderes wie so ein Marathonläufer. Wir laufen und wir haben gesiegt und dann plumpst und bist weg. So wie jenes Läufer dort. Du hast den Sieg begriffen, du hast den Sieg erlebt und gesehen, wie Gott wunderbar dein Leben geordnet und getragen hat. Es liegt an uns. dass wir dann hier berichten. Und wir müssen gar nicht viel berichten. Wir haben gesiegt. Verstehst du, wie dieser Marathonläufer? Du hast nicht gesiegt, sondern die Mannschaft. Wir berichten nur, was der liebe Gott alles in unserem Leben getan hat, wie er uns durchgeholfen hat. Durch wie viel Not hat dich der gnädige Gott durchgetragen? Überleg einmal, was du so alles unterwegs erlebt hast, was du gesehen hast. Morgen werde ich berichten in meiner Predigt. Da werde ich 70. Ich muss vorstellen, wenn man 70 wird, da kann man eine ganze Menge berichten. Weiß ich, ich laufe langsam auf 100 zu. Und ich glaube, wenn Gott Gnade schenkt, ich könnte noch bis ein paar Jahre noch dienen und Gott das Wort verkündigen. Ich weiß, Gott, es liegt an Gott und nicht an mir, an meinem Laufen, an meinem Wollen, an meine Wünsche. Nein, aber ich kann berichten, Gott hat bis hierher geholfen. Wenn man sich alle 10 Jahre erneuert oder alle 7 Jahre sich erneuert, die Zellen erneuern, da bin ich 10-mal, habe ich schon erneuert in all diesen Jahren. Erneuert. Und Gott hat so viel Gnade geschenkt. Verstehst du, ich kann erzählen. Und ich werde erzählen, was ich gelernt habe. Und ich muss euch sagen, ich habe unheimlich viel gelernt. Aus den Fehlern anderer Leute. Nicht aus meinen Fehlern. So viele Fehler kann ich gar nicht machen. Aber aus den Fehlern anderer Leute. Wenn ich so in der Seelsorge gewesen bin und die Leute mir erzählt haben, was sie alles durchgemacht haben, wie schwer das war, was sie falsch gemacht haben und so weiter, dann habe ich Gott immer gedankt, lieber Gott, ich danke dir, dass du mir auch in solche Situationen durchgeholfen hast und dass ich das alles gar nicht durchmachen musste, was die da durchgemacht haben. Ich werde nicht vergessen, in Kiel evangelisiere ich und lade die Leute auf der Straße ein, in unser Missionszelt zu kommen, und dann gebe ich so einen Zettel einer Frau und sage, damals war ich noch viel jünger, dann sagte ich, junger Mann, was wissen Sie vom Leben? Ich habe nicht viel gewusst vom Leben. Gut, ich bin schon viel rumgekommen damals, aber so viel habe ich auch nicht gewusst. Dann sagt sie, wie viele Operationen, sie hat ja, glaube ich 11 Operationen die Frau gehabt, was sie da erzählt hat. Ich war platt, ich habe noch keine einzige Operation gehabt, ich habe den Arzt kaum gesehen, ich bin nicht einmal geimpft, in meinem ganzen Leben bis heute bin ich nie geimpft worden, mich ständig von der Impfung gedrückt und so weiter, nicht einmal das. Und dann sage ich, liebe Frau, aber ich muss Ihnen noch was gestehen, ich habe schon eine Gehirnoperation und eine Herzoperation hinter mir. Sie Ärmste, damals gab es noch nicht die Herzverpflanzung und so weiter, wie haben Sie das überlebt? Aber Sie sehen Sie, ich lebe gut. Und dann konnte ich Zeugnis geben. Gott hat mir Gnade geschenkt, dass ich von dieser Herz- und Gehirnoperation erzählen durfte und konnte. Was haben Sie schon erlebt? Wie Gott erneuert hat. Und Gott ist mit meinem Leben noch nicht fertig, aber die Zellen erneuern sich permanent. Das merken wir gar nicht. Und die Bibel sagt, erneuert euch täglich. So, was ist unsere Berufung? Was ist der Sinn unseres Lebens? Lass uns darüber nachdenken. Wir sind Erwählte Gottes. Nicht nur für diese Erde zu leben. Arm sind diese Menschen, die nur Geld haben und nur noch für diese Erde leben, für das sichtbare Materielle. Das vergeht alles. Schau diese Dinge, wie schnell sie vergänglich sind. Da kaufst du etwas im Laden, deine Tomaten, verstehst, hast noch nicht einmal nach Hause gebracht, fangen sie an zu schimmeln. Weil sie ja alles so künstlich am Leben gehalten werden. Oder was anderes. Wir erleben also Dinge, die so vergänglich sind. Dann guckst du, ja, ist da schon das Verfallsdatum abgelaufen? Und wann sind die Verfallsdaten abgelaufen? Weißt? Und das ist das ganze Leben. Eines Tages ist alles vorbei, das ist vorbei, das ist vorbei. Und das Leben besteht von Loslassen. Je mehr du loslässt, desto glücklicher lebst du. Was du nicht loslässt, wird dir genommen. Das tut einem weh, wenn es genommen wird. Aber wenn du freiwillig loslässt, aus Liebe loslässt, wie auch immer. So, das ist der Sinn des Lebens. Viele Menschen sind nur irdisch gesinnt. Weißt du, denen geht's hier auf dieser Erde viel zu gut. Sei doch ganz ehrlich. Wir haben eine Klimaanlage, Zentralheizung, einen Schalter machen, Licht an. Da musst du nicht mehr irgendwo Feuer machen und Feuer suchen. Schnell wird der Mikrowelle-Herd angemacht und da wird das Essen reingeschoben und wieder rausgeholt. Das geht ruckzuck. Wir leben königlicher als die Könige von damals. Wenn wir so lesen, und Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so gekleidet wie eine dieser Lilien im Tale. So wie königlich wir leben. Aber deshalb haben die Menschen auch keine Sehnsucht mehr nach dem Himmel für ihre Bestimmung, für ihre Erwählung. Ach, wir haben hier alles, wir sind so gut. Ich habe schon so oft erlebt in meinem Dienst, wenn Gott mich manchmal zu Sterbenden, zu Kranken, Todkranken geschickt hat, wenn ich dann die Botschaft Gottes bringen sollte, bestelle dein Haus. Da habe ich zuerst mal Bammel gehabt, wie sage ich es dem Mann, bestelle dein Haus, verstehst du? Ist alles in Ordnung? Bestelle dein Leben, bestelle deine Seele, bestelle dein Haus. Wer weiß es, ob du noch heute Nacht überlebst. Das ist manchmal schwer, das den Leuten zu vermitteln heutzutage. Vom Tod redet man nicht, der Tod wird verschoben in die Klinik oder sonst wohin. Wir sind bestimmt für den Himmel, für den Thron, um mit Christus zu regieren eines Tages, um bei Gott zu sein. Aber die wenigsten interessieren sich für den Himmel heutzutage. Wenn ich so die Menschen anschaue auf der Straße, jeder hat was anderes, aber keiner will seine Seele retten, seine Seele in Sicherheit bringen. Das Ziel ist unsere Bestimmung. Das Ziel ist unsere Bestimmung. Und Gott hat gesetzt zu sterben und danach das Gericht Gottes. Das Gericht Gottes ist nicht die Katastrophe. Die meisten Leute haben ein falsches Bild vom Gericht Gottes. Pass auf! Und ich verurteile, verdonnere dich im Namen des Volkes, was weiß ich, im Namen des Universums. Die meisten Leute haben Angst. Die denken, sie werden verdonnert. Nein, das Gericht ist, du kriegst deinen Zahltag. Du kriegst dein Geld. Du kriegst dein Recht. Gott will für dein Recht sorgen. Hier sind wir entrechtet. Hast du hier irgendwelche Rechte? Gar keine Rechte, aber Gott will Recht schaffen für die, die zu ihm rufen, Tag und Nacht. Und wir haben dieses Heimweh in uns und sollten dieses Heimweh haben, Herr, jetzt, wir wollen aufbrechen nach Hause, zum Ziel, zum Leben. Und Gott will Recht schaffen. So, lass uns drüber nachdenken, wozu bin ich hier? Warum esse ich Brot, Fleisch, Wurst, Butter? Warum trinke ich? Warum schlafe ich? Was ist der Sinn meines Lebens? Ich habe eine Bestimmung. Und jeder Einzelne hat eine Bestimmung in seinem Leben. Wir sind hier, um uns fertig zu machen, damit wir eines Tages vor Gott stehen. Es ist genauso, als wenn du Junge bist oder Mädchen bist. Du besuchst die Schule, Grundschule, dann das Gymnasium und dann studierst du. Du bereitest dich auf das Leben vor und dann gehst raus ins Leben und dann bist du ein Gemachter, wenn du was gemacht hast, wenn du was studiert hast, was aus deinem Leben geworden ist, dann bist du ein Gemachter. Aber wenn du nichts gemacht hast, dann ist alles vermasselt. Und deshalb, wir sollten auch geistlich sehen, weil wenn wir schon im Irdischen zu nichts gebracht haben, wir sollten wenigstens geistlich uns motivieren. Oh Herr, ich möchte nicht ein Straßenfeger da in einem neuen Jerusalem werden. Ich möchte mit Christus regieren und so nah wie möglich beim lieben Gott sein. Gott als Nachbar haben. Weißt du, es ist so wichtig, dass wir unsere Bestimmung erreichen. Und jeder Mensch, der geboren wird, hat eine Bestimmung für das natürliche Leben. Und das Gleiche gilt auch für das geistliche Leben. Und halte dich nicht auf bei dem, was du jetzt geworden bist, sondern Gott will aus dir noch viel, viel, viel mehr machen. Gott will dein Leben, dass du voll gestaltest, dass du in die Fülle Gottes eingehst, in die Familie Gottes aufgenommen bist, in der Familie Gottes so richtig aufgehst, im Reich Gottes aufgehst. Und nicht, dass du nur nach irdischen Dingen trachtest. Was werden wir essen? Was werden wir anziehen? Wo werden wir wohnen? Was werden wir uns kleiden? Jesus sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das ist unsere Bestimmung, nach dem Reich Gottes zu trachten. Was ist das Reich Gottes? Gut, dass du fragst, verstehst du? Das Reich Gottes ist mehr als nur Essen und Trinken. Das Reich Gottes ist Friede und Freude im Heiligen Geist. Friede und Freude im Heiligen Geist. Erinnere dich, wo kommst du her? Wozu bist du hier? Was ist der Plan Gottes für dein Leben? Wo werde ich bleiben, wenn ich mal diese Erde verlasse? Was wird mein Zuhause sein? Was ist die Heimat für meine Seele, für meinen Geist? Wenn jemand, wenn ein Bürger den König sehen möchte oder dem König begegnen möchte, und wir wollen ja unserem Vater im Himmel begegnen, unserem Herrn Jesus Christus, dem Herrn aller Herren, aber dazu brauchen wir eine persönliche Einladung und die hat jeder Einzelne. Jesus sagt, kommt her alle zu mir, die mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Du musst einen Termin haben und dieser Termin ist dieser Tag X, wo wir dann plötzlich vor Gott stehen, wo wir wiedergeboren werden. Wenn du hier stirbst, wirst du drüben wiedergeboren. Das ist so hart. Weißt du, darüber zu predigen, ja, darüber spricht man nicht. Der Tod wird verdrängt. Weißt du, so viele Leute, wenn ich dann manchmal so mit Leuten spreche, die schon sehr alt sind, die haben noch nicht einmal für Beerdigung an was gedacht. Wo werden wir beerdigt? Oder vieles andere mehr. Darüber spricht man nicht. Vom Tod redet man nicht, aber der kommt. Und zwar unangemeldet. Und unsere Bestimmung ist, mach dich bereit. Mach dich bereit. So, wir haben diese Einladung, der Termin steht fest. Irgendwann am Tag X. Und jetzt bist du bereit. Viele Menschen sind nicht bereit. Ich werde nie vergessen, ich bin hier mal, eine Schwester aus unserer Gemeinde, ihr Mann war im Sterben im Krankenhaus, im Seelendorf da unten, oder ja, Seelendorf da hinten, war im Sterben. Und ich rufe, oh, der beruhigt sich nicht, der schreit, der brüllt wie ein Stier. Der liegt aber im Sterben und der liegt schon im extra Zimmer hinten, wo, also damit er die anderen Leute nicht belästigt, aber der brüllt an sich reinkommt. Ein Gebrüll, sowas habe ich lange nicht mehr gehört in meinem Leben. Brüllt wie ein Ochse. Und ich komme rein und sage, Walter, du gehst der Ewigkeit entgegen. Mach dein Leben bereit, ist dein Leben in Ordnung? Dann fängt er noch mehr zu brüllen. Sein Leben war nicht bereit. Und die Krankenschwester sagt, wir können den Mann nicht beruhigen, also machen sich auf alles gefasst. Angeschnallt war er im Bett, weil er so geschrien und gebrüllt hat. Und dann habe ich gesagt, du musst dich vorbereiten, bestelle dein Haus. Weißt du, da kann man nicht mehr spaßen, vom lieben Heiland was erzählen. Wir stehen am Tor der Ewigkeit. Entweder geht das so auf oder nicht. Und dann habe ich mir nichts anderes zu helfen gewusst. Er war katholisch. Und dann habe ich gesagt, ich bete das Vater Unser. Und dann fing ich das Vater Unser zu beten und so weiter. Und vergib uns unsere Schuld. Ganz laut habe ich gesprochen. Wie wir vergeben unseren Schuldigern. Verstehst du, macht denn so ein Geschrei. Und habe gesagt, nochmals. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vater, hilf, dass der Mann hier all den Leuten vergeben kann, wo er was nachträgt, wo er nicht loslassen kann. Und dann nochmals Vater Unser von vorne angefangen, ein paar Mal von vorne angefangen, das Vater Unser. Und dann vergib unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und als ich fertig war, war er ruhig, still wie ein Lamm. Geh raus und frag die Krankenschwester, was haben Sie gemacht, dass er so ruhig ist? Ich habe gesagt, nichts. Ich habe nur das Vater Unser gebetet. Und du siehst, wo die Probleme liegen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Du wirst zu Hause erwartet, aber du kommst nicht rein, wenn du keine Vergebung selbst hast und wenn du anderen nicht vergeben hast. Wir können selber Vergebung der Sünden haben, aber wie ist es mit den anderen? Viele Menschen können gar nicht sterben, auch wenn sie fromm sind. Ein Prediger aus Südafrika, der war bei mir in der Gemeinde, ein Erweckungsprediger war inzwischen geworden. Aber er war im Sterben, er lost Degen. Und er hat seine Geschichte bei uns in der Gemeinde erzählt. Er lag im Sterben, nur nebenbei. Unsere Bestimmung, Dinge in Ordnung zu bringen. Und dann sagt der Herr, ich werde dich heimrufen, mach dich bereit, bestelle dein Haus. Dann holt er seine Frau und sagt, Frau, ist alles in Ordnung bei uns zu Hause? Und dann, wie gesagt, dann reden sie. Und während er so redet und sagt, Herr, ich bin bereit, dir zu begegnen. Ich liebe dich, Jesus. Und plötzlich sagt eine Stimme, der Heilige Geist zu seinem Herzen, Erlo, du kannst noch nicht sterben. Und er sieht 150 Leute, die an ihm vorbeigehen. Gegen den hat er was, oder gegen den als Pastor, der war damals Pastor, da hat er ein Techtelmechtel gehabt, mit denen hat er Schwierigkeiten gehabt, bei denen hat es gespannt. Etwa 150 Leute, da musste seine Frau aufschreiben, diese Namen, musste alle Leute einladen, mit denen muss er reden, klar Tisch machen. Unsere Bestimmung ist, dass wir uns vorbereiten auf dem Tag X. Und als das passiert ist, als er dann die Leute eingeladen und die kannten ihn. Und dann sagt er, einfach die Hand ausgestreckt, Bruder sowieso, vergib mir. Eigentlich war er nicht vielleicht schuld, aber einfach da gab es eine Spannung. Um diese Spannung aus der Welt zu nehmen, vergib mir. Nein, sagt, ich muss dich um Vergebung bitten. Nein, egal, ich bitte dich, vergib mir. Und als er diese Geschichte aufgearbeitet hat, eine Erweckung oder ein Zulus in Südafrika ist ausgebrochen. Weißt du, und er hat noch Jahre gepredigt, war sogar bei uns damals in Heilbronn, in der Gemeinde, hat uns Zeugnis gegeben. Auch hier in Berlin habe ich noch eine Versammlung mit ihm zusammen gemacht. Hat Gott gedient. Und ich sage euch eines, wenn wir unsere Dinge in Ordnung bringen, wir können wieder ganz neu aufleben, nicht nur sterben. Lieber Heiland, ich gehe zu dir. Die meisten Leute haben keine Ahnung, was es heißt, Gott, ich gehe zu dir. Du wirst oben erwartet. Der Termin steht fest. Der König ruft. Und du hast ein Vorrecht. Unsere Erwählung, unsere Bestimmung ist, komm heim, verlorenes Kind. Ja, du denkst immer wieder, ich habe da schon alles in Ordnung gemacht. Und viele Fromme denken, ich habe Jesus meine Sünden bekannt. Aber wie ist es mit der Vergebung? In der Bibel heißt es, wenn du nicht vergibst, wird dir auch nicht vergeben. Denn die Vergebung funktioniert erst dann, wenn wir es vergeben haben. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigen vergeben. Du hast ein Recht und eine Pflicht und eine Verantwortung zu vergeben. Du hast ein Recht, mit dem Vater zu reden im Himmel. Und ich möchte kurz auf deine Rechte dich aufmerksam machen. Du musst deine Rechte wahrnehmen, kennen und auch richtig benutzen. Und in dieser Predigt möchte ich ganz schnell kurz nur den Telegrammstil, die deine Rechte kurz auflisten. Und der Teufel will, dass du dumm bleibst, dass du unwissend bleibst, dass du nicht merkst, dass du auf ein Nebengleis fährst und dann irgendwann, wenn es zu spät ist, dann nicht mehr in der Lage bist, darüber nachzudenken. Zuerst einmal, an deinem Glück ist niemand anders interessiert, außer du selbst. Das ist knallhart. An deinem Erfolg ist niemand anders interessiert, außer du selbst. An deiner Gesundheit ist niemand anders interessiert, als du selbst. Nicht der Arzt verdient, wenn du krank bist. Verstehst du? An deinem Leben bist nur du selbst interessiert. Deshalb lass uns unsere Seligkeit in unsere Hand nehmen, unser Leben in unsere Hand nehmen. Und du hast ein Recht, mit dem Vater zu reden, Gott zu fragen, Herr, ist alles okay, ist alles in Ordnung? Du hast ein Recht, mit dem Vater im Himmel zu sprechen. Da steht nicht Sprechstunde nur dann und dann oder auf, was weiß ich, irgendwann. Nein, zu deinem himmlischen Vater, du hast ein Recht, Tag und Nacht zu reden. Also, das ist unsere Bestimmung, unsere Berufung. Du hast ein Recht. Und ich möchte dich aufklären. Weißt du, über deine Rechte. Denn das Volk Gottes geht aus Mangel an Erkenntnis zugrunde, steht beim Propheten Hosea. Viele Menschen, sie wissen gar nicht, was ihnen zusteht, was sie müssen, was sie sollen. Viele Christen sind falsch gelehrt worden, sind verunsichert, eingeschüchtert. Ihre Rechte wurden ihnen vorenthalten. Das darfst du, das steht dir nicht zu. Oder sind auch nicht aufgeklärt worden. Zu vieles ist den Gläubigen abgesprochen worden. Zu vieles ist abgesprochen worden. Das nicht und das nicht. Aber gerade die Vergebung, diese Versöhnung, rein Tisch machen. Die wurden die ganzen Wunder abgesprochen. Der Heilige Geist. Also, du darfst keine persönliche Beziehung zum Heiland haben. Das kann nur der Priester. Nein, wir brauchen keinen Mittler. Und wir haben die Salbung und die Salbung lehrt uns alles. Weißt du, dann sind dir zu Gesetzen und Regeln unterjubelt worden, Lasten auferlegt. Und die meisten wissen gar nicht, dass wir zur Freiheit berufen sind, dass wir einfach sagen, Daddy, Papa, aber lieber Vater im Himmel. Aus Unwissenheit kriegen die Menschen Depressionen, werden vom Feind besiegt. Und der Teufel triumphiert nur, weil die Leute nicht Bescheid wissen, was in der Bibel ihnen zusteht. Wir sollten Wissende sein. Und auf dieser Welt gibt es zwei Gruppen von Menschen. Wissende und Unwissende. Und die Frage ist, zu welchen gehörst du? Gehöre ich? Der Teufel lacht über unwissende Christen, die nicht Bescheid wissen. Deshalb, ich werde in den nächsten Tagen auch über politische Themen sprechen. Europa und der Antichrist. Deutschland in der biblischen Prophetie. Damit du dich da nicht irgendwo hineinsteigerst in etwas. Du hast ein Recht auf ein lebenswertes Leben. Du bist eingeladen, frei von Minderwertigkeitskomplexen zu leben. Du hast ein Recht auf die Freiheit, zu denken, zu sagen, und das zu sein, was du sein möchtest und sein solltest, deine Bestimmung. Weißt du, wozu du bestimmt bist? Wenn ich einen Kugelschreiber nehme, dann weiß ich, dieser Kugelschreiber ist zum Schreiben bestimmt. Und wenn ich einen Dosenöffner nehme, dann werde ich damit nicht schreiben, sondern die Dosen öffnen. Und jedes Werkstück und jeder Mensch ist etwas ganz Besonderes, zu einem ganz bestimmten Dienst, zu einer ganz bestimmten Aufgabe, zu einer ganz bestimmten Funktion bestimmt. Wir sind als freie Menschen geboren und die meisten sterben als Sklaven und Knechte. Bleib ein Original. Das ist deine Bestimmung, was es auch immer ist. Auch wenn die Menschen dich nicht verstehen, diese Einmaligkeit, die hat Gott dir gegeben, einmalig zu sein. Dich gibt es ein einziges Mal. Oft erzählen die Leute, ich habe deinen Doppelgänger gesehen. Es gibt keine Doppelgänger von mir. Verstehst du? Selbst wenn ich die Maske von einem anderen übernehme oder was und jemand maskiert oder mit meiner Maske rumläuft, es gibt keinen Doppelgänger. Jeder Mensch ist ein Original. Du hast ein Recht, so zu sein, wie du bist. Wenn ich das sage, da fallen manche in Ohnmacht, vor allem Fromme und Religiöse. Ja, wir müssen uns verändern. Nein, Gott will dich zu einem Original machen. Dein Charakter, dein Temperament, dass du es richtig gebrauchst. Nicht, dass du rumgezüchtet wirst, dressiert wirst, trainiert wirst und so weiter. Du musst so werden, wie die Kirche das haben will, wie die Mitmenschen dich haben möchten. Nein, du musst so werden, wie Gott dich haben wollte. Überleg einmal. Du musst nicht in irgendeine Schublade verschwinden, in ein Schema dich pressen lassen oder eine Maske aufsetzen. Du bist ein Original. Der Teufel will dich immer verändern, dich umerziehen und dressieren zu irgendwas anderem. Und indem er das kann, versucht er deinen Rückgrat zu brechen, dir deinen Willen zu nehmen, deinen Verstand zu rauben, all diese Dinge. Denk darüber nach. Wir sind in einer antichristlichen Zeit. Und Leute, es wird nicht mehr so lange gehen mit dieser wunderbaren Freiheit, wie wir es, weißt du, wir werden immer mehr eingeschränkt. Wird alles überwacht und kontrolliert. Die ganzen Mails, das musst du alle, deine Adresse, dein Geburtsdatum, all das ganze Zeug dort angeben. Leute fangen an zu spinnen. Regelrecht zu spinnen fangen die an. Vor allem Leute, die sich da gar nicht richtig vorbereitet haben, die obrigkeitsführig sind. Ja, wir müssen die Gesetze einhalten, dann drucken sie die Gesetze wie verrückt. Verstehst du? Die können selber nach dir, wenn jemand was wissen will, der kann es nachlesen. Man muss die Gesetze nicht ausdrucken und sagen, aufgrund dessen und dessen und dessen und dessen. Müssen wir deine Mail wieder neu einrichten? Du hast schon mal eingerichtet, deine Mail. Warum nochmal, ein zweites Mal, drittes Mal? Verstehst du, damit sie besser kontrollieren können? Das ist alles nur ein Trick Satans. In aller Freiheit sage ich das, weil ich nichts davon halte. Und das Leben wird komplizierter und komplizierter gemacht. Aber Gott hat das alles so einfach gemacht. Ganz einfach, simpel, so natürlich. Du hast ein Recht auf ein natürliches Leben, was das immer heißt. Du hast in dieser Welt eine Existenzberechtigung und lebe dein Leben aus, so wie Gott es haben will. Niemand darf dir deine Existenzberechtigung absprechen. Dein Leben ist ein Wunder von Anfang bis zum Schluss. Ein Geschenk des Himmels. Das ist deine Bestimmung. Weißt du, manche Leute denken, wenn sie sich bekehren, dann endlich geht das große Licht auf. Nein, das große Licht ist schon bei dir gewesen, als du geboren wurdest. Ganz am Anfang. Wenn ich so an meine Kinder denke, ich war zweimal, ich hätte bei allen Kindern damals, die Zeit war zwar noch nicht so reif, aber ich habe das Recht gehabt, bei der Geburt meiner Kinder dabei zu sein. Bei zwei bin ich dabei gewesen, die ersten zwei Kinder, da hat die Hebamme gemogelt. Ich habe gesagt, das kommt noch lang nicht, ich bin kaum zu Hause, da klingelt das Telefon, das Kind ist schon da. So, ich wurde da vermasselt oder aufgehalten, aber bei den letzten zwei Kindern habe ich gesagt, ich bleibe dabei. Egal, auch wenn die Hebamme mich nach Hause schickt und das noch lange dauert. Ich bleibe dabei. Und das Interessante ist, so wie meine Kinder in den ersten drei Minuten waren, ihres Erdendaseins, so sind sie bis heute. So sind sie bis heute. Und ich habe das selber gar nicht geglaubt, aber ich habe gedacht, das ist nur meine Feststellung. Aber ich habe dann mich mehr und mehr informiert. Das ist überall so. Man kann das Leben eines Menschen schon von den ersten paar Minuten seines Erdendaseins festlegen. Entweder wird er energisch, durchsetzungsstark, eine Persönlichkeit, oder er wird so sanfter, lieber, netter Junge oder Mädel sein. Je nachdem. So, du bist bestimmt, und zwar schon vor der Geburt. In der Bibel heißt es, im Mutterleib hat Gott mich schon zubereitet. Gott lässt dich wissen, was er mit dir vorhat. Und du spürst irgendwo, ich bin hier falsch am Platz, in dem Beruf. Bis du dann vielleicht endlich mal deinen Beruf findest, und manche finden ihren Beruf nie. Das ist auch der Fall. Ich habe 3-mal meinen Beruf geändert. Weil das gelernt, dann war ich zu, die Arbeit war mir zu schmutzig, dann habe ich was anderes gelernt und so weiter. Und nur mit Zahlen umzugehen, ich wollte mit Krawatte und Anzug arbeiten, nicht dreckig werden, aber nur mit Zahlen, da verstehst du, rechnen, Buchhalter sein, das ist auch nicht mein Geschäft gewesen. Wir müssen, bis wir auf den Weg kommen, wir müssen vieles ausprobieren. Und deshalb sind wir hier, um zu entdecken, weswegen bin ich hier. Was ist mein Beruf? Gott hat uns diese Welt überlassen und er sagt, füll die Erde, macht euch die Erde untertan, es ist eure Welt und fang an, deine Welt zu gestalten. Das ist deine Bestimmung. Nicht, dass du gelebt wirst, sondern du sollst leben und nicht dein Leben mit Jahre füllen, sondern die Jahre mit Leben. Gott will, dass wir nicht nur mit dem Himmel spekulieren, sondern dass wir hier den Himmel auf diese Erde bringen. Im Vater unser heißt es, dein Wille geschehe im Himmel. Das ist okay, da brauchen wir nicht mehr diskutieren. Aber dass dein Wille hier in meinem Kiez, in meinem Bereich, in meinem Umfeld geschieht. Dein Wille soll dort geschehen. Und nicht, dass wir wie abgerichtete Tiere und dressierte Wesen wie im Zirkus leben, dass man nicht mehr natürlich sind. Gott will, dass wir natürlich sind. Du hast ein Recht, ein ganz natürlicher Bürger, du bist ein Mann oder Frau. Und Gott will, dass du glücklich bist und zufrieden bist und sagst, danke Vater. Die alten Abraham, Isaac und Jakob, als sie starben, von denen heißt es, sie waren lebenssatt, nicht lebensmüde. Der Abraham war 175 Jahre alt. Und der war lebenssatt. Der hat alles gehabt, was man haben konnte. Der hat alles erlebt, was man erleben konnte. Der Umwege gemacht in seinem Leben, der hat sich verirrt und hat mal Fehler gemacht, aber der hat alles erlebt, was er erleben konnte. Und fang an, dein Leben zu genießen. Du hast ein Recht, mit Gott zu reden. Nicht nur zum Schweigen, stumm zu sein, wie im Hinduismus oder Buddhismus, wie meditieren. Ist in der Esoterik das Gleiche. Alle Religionen, die Meditation haben, die beten, indem sie schweigen. Verstehst du, das ist nicht der Weg Gottes, dass du schweigst und stille bist. Nein, wir sollen mit Gott reden. Aber, lieber Vater, und dann erzählen, Papa, ihr habt gesündigt, habt Fehler gemacht. Die kennen die ganzen esoterischen Religionen vom fernen Osten, die nur schweigen und hocken in ihrem Schneidersitz. Verstehst du, nur in aller Liebe. Das ist nicht Gebet. Das ist nicht ein Leben. Weißt du, wir sollen voll des Heiligen Geistes werden, nicht nur Lehre und Lehre und Lehre und Lehre und uns immer mehr noch entleeren, bis nichts mehr da ist. Nein, werdet voll Heiligen Geistes. Das ist die Richtung, wo die Bibel uns vorgibt. Wir tun diese armen Kerle leid. Deshalb bewegen sie auch nichts. Fang an, dein Recht zu gebrauchen, mit Gott zu reden. Gott zu bitten, bei Gott anzuklopfen, bei Gott zu suchen, mit Gott zu reden, auf persönliche Art und Weise, nicht nur ein abstraktes, höheres Wesen, weiß nicht, wo du bist, sondern in der Bibel heißt es, der Herr ist mein Hirte, der Herr ist mein Fels, der Herr ist mein Schutz, der Herr ist mein Arzt, der Herr ist mein Retter. Und deshalb, wir sind bestimmt, konkret zu werden, mit Gott ganz persönlich zu reden. Vater, ich danke dir, ich bin dein geliebter Sohn, ich bin deine geliebte Tochter. Und ich kann gar nichts falsch machen. Ich bin dein Kind. Die Fremden können Fehler machen. Und die werden zur Rechenschaft gezogen. Aber das Kind, der Vater hat sich gefreut, dass der verlorene Sohn verloren ging. Verstehst du? Lass doch die Welt ihn kennenlernen. Er soll mal sehen. Er wird nochmal ganz schön auf alle vier gekrochen nach Hause kommen. Der wusste das. Du hast ein Recht auf eine persönliche Gotteserfahrung, ein Recht auf eine persönliche Gottesbegegnung und Offenbarung, damit du auch so wie diese Patriarchen sagen kannst, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, ist mein Gott auch, der Gott von Johannes Matthäus. Und du solltest von dir selber auch sagen, der Gott von deinen Namen, setz ein. Du hast ein Recht auf einen Vater im Himmel, der dich gut kennt, der dich gut versteht und dass dein Name dort oben registriert ist im Buch des Lebens. Du hast ein Recht. Nicht nur, dass die Dämonen untertan sind und dass du Kranke heilen kannst und dass du irgendwelche Visionen, Gesichter sehen kannst. Nein, dass dein Name im Himmel dort steht. Gott selbst will bei dir sein. Und er will für dich sorgen. Und weißt du, wenn ich lese, der Herr will für mich sorgen, dann meine ich auch Seelsorge. Ich muss mit meiner Seele nicht zu irgendjemandem hinrennen, der nichts versteht. Denn die meisten Leute verstehen nichts von der Seelsorge. Warum die meisten Psychologen Psychologie studieren, ist, weil sie selbst nicht verstehen. Die möchten sich selbst irgendwie kennenlernen, sich selbst verstehen, für sich selbst eine Lösung finden. Die sind ja doof. Entschuldigung. Verstehst? Die wollen ja sich selbst verstehen. Die ganzen Psychiater, die sind selbst verwirrt, die suchen selbst einen Weg. Und die wollen dann anderen Leuten helfen. Der Herr will unser Seelsorger sein, unser Psychologe sein, unser Psychiater sein. Und er will unser Therapeut sein. Weißt du, Therapie heißt es ja, übersetzt aus dem Griechischen, Heilung durch die Anbetung Gottes. Weißt du, wenn du anfängst, Gott zu loben und zu preisen, und das ist unsere Bestimmung, dass du innerlich mehr und mehr freier und gesünder und fröhlicher wirst. Gott will dich begleiten. Gott will dich bewahren. Gott will dich gut versorgen. Das ist Seelsorge. Du bist von Gott erwählt. Und er will auf dich aufpassen. Du hast ein Recht auf Befreiung von allen möglichen dunklen, finsteren Mächten, von allen Flüchen, von außerirdischen Kräften, von allen Strahlungen, verstehst du? Da gibt es so viele blöde Leute, tut mir leid. Verstehst du, wir sind krank, nur weil sie an Strahlungen glauben. Ich habe in Heilbronn jemanden gehabt, in der Zeltmission, ein frommer, lieber Bruder, der hat sogar Bibelstunden gehalten, aber der war krank, Rückenschmerzen, was weiß ich, die ganzen Glieder, furchtbar. Kam am Stock, war noch nicht mal so alt, aber am Stock damals gab es noch keine Gehhilfe, also groß. Am Stock kam er. Oh, sagt der Pastor, oh, ich brauche göttliche Heilung. Oh, können Sie mit mir beten? Ich habe gesagt, gut, ich mache das. Ich komme zu Ihnen mal nach Hause. Und dann komme ich zu ihm nach Hause, das war in Laufen. Und wir, das ist bei Heilbronn. Dann beten wir und plötzlich sagt mir der Herr, du, bei dem unterm Bett stimmt was nicht. Der Heilige Geist sagt mir, dass bei dem unterm Bett was nicht stimmt. Und dann habe ich runtergeguckt beim Beten. Unterm Bett ist ein Kasten. Denke, was ist in diesem Kasten drin? In sein Bett. Unterm Bett stimmt's bei dem was nicht. Und dann gingen wir hin und her und habe gesagt, was hast du unterm Bett? Ja, weißt du, gegen die ganze Strahlung. Frommer Betbruder. Deshalb kannst du die ganzen Betbrüderei und Schwesterlei vergessen. Ist todkrank, schwer krank, nicht zu heilen. Medizin schlägt nicht an. Und wenn Medizin nicht anschlägt, Gebet nicht anschlägt, da ist Okkultismus da im Spiel. Satanismus. So. Ich sage, Bruder, was ist da in diesem Kasten drin? Das darf ich nicht aufmachen. Das habe ich teuer bezahlt. Und das ist gegen die Strahlung. Und er sagt, du schläfst hier in dem Bett. Ja, das ist mein Bett. Ich sage, willst du gesund werden? Ja, ich will gesund werden, um jeden Preis. Dann mach mal den Kasten auf, was da drin ist. Weißt du, was in dem Kasten war? Nur Kupferdrähte. Das ist so gewickelte Kupferdrähte. Also, und die sollen dich heilen. Die sollen dich gesund machen. Schmeiß die Sachen raus. Räum das auf. Und dann bete ich mit dir. Und nach einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr ist mir der Mann besser geworden. Weißt du, der Teufel knechtet die Menschen. Gott will, dass du gesund bist und dass du nicht da auf irgendwelche Kissen schläfst oder Matten schläfst. In Frankfurt Oder, da kam eine Frau zu mir und hat gesagt, Bruder, mal tut es, diese Decke solltest du bei dir im Zimmer unter das Bett stecken. Verstehst du? Auch so besprochenes Bett. Das habe ich in Müllabfuhr gegeben. Ich brauche so Zeugs nicht, verstehst du? Der Herr ist mein Schild. Verstehst du? Auch gegen alle Strahlungen, auch wenn es radioaktiv ist. Spielt keine Rolle. Weißt du, ich bin da nicht so ängstlich, Radioaktivität. Gott ist auch der Herr über Radioaktivität. Ich war bei etwa 20 Kilometer weg von Tschernobyl. Und meine Geschwister, die dort dabei waren, wir haben Erdbeeren im Wald gepflückt. Und die haben gesagt, du kannst ruhig essen. Also wir essen auch und wir leben. Und das sind schon Jahre her und ich lebe immer noch und bin nicht radioaktiv verseucht. Verstehst du aber, wenn du glaubst, nach deinem Glauben wird es geschehen, du hast ein Recht, positiv zu sein zum Leben. Dazu bist du bestimmt. Du bist bestimmt zu herrschen und nicht beherrscht zu werden von irgendwelchen Spuk. Du hast ein Recht auf so vieles in deinem Leben, auf Veränderung, Verbesserung, Fortkommen, Profilierung. Du hast ein Recht. Ich will ganz schnell durchgehen hier. Auf Wiedergutmachung, auf Entschädigung, auf Lasten ausgleichen. Wenn du weißt, was es ist, Lastenausgleich, verstehst, die von dem Osten kamen, wir haben auch Lastenausgleich gekriegt. Für das, was wir dort gelassen haben, dem Russen. Lastenausgleich, verstehst, entschädigt. Und das, was du aufgibst, verzichtest um Jesu Willen, du kriegst Lastenausgleich. Das steht dir zu. In der Bibel heißt es sogar, die Jahre, die dir die Heuschrecken gefressen haben, die will der Herr sogar erstatten. Und wie viele Jahre sind in deinem Leben gefressen worden von Heuschrecken, von Arbeitgebern, die dich gehetzt haben, getriezt haben, in einer Zeit, wo du gemobbt worden bist in der Firma, wo dir das Leben vergrault wurde. Die Jahre, die Heuschrecken gefressen haben, oder in Ehe, wo du die Hölle durchgemacht hast. Gott will Lastenausgleich schenken. Preis dem Herrn. Das, was du aufgegeben hast. Ich habe eine junge Frau hier in unserer Gemeinde, die kam drüben in dem Gemeindezentrum Nazareth Kirchstraße. Weißt du, das Kind ist von einem Orientalen gewesen. Die haben das Kind einfach weggenommen. Und die Frau hat gekämpft und sagt, lieber Gott, mein Kind, nehmen Sie mit oder irgendwo nach Algerien, bringen Sie, und was auch immer da war. Er hat gesagt, lass dein Kind, leg das hin. So, wir müssen manchmal unsere Kinder ziehen lassen. Du kannst sie nicht behalten. Wir können gar nichts behalten. Und sie hat ihr Kind aufgegeben. Jetzt ist sie verheiratet und hat wieder Kind gekriegt. Verstehst du, ist wieder glücklich. Aber ich wollte nur sagen, lass los. Häng nicht krampfhaft an, ja, das ist mein Kind. Es ist Gottes Kind. Die Kinder gehören dem Herrn, auch wenn sie weggenommen werden, entführt werden. Und du kriegst das Kind nicht mehr per Gericht zurück. Verstehst du, es irgendwo da bei den Berbern in der Wüste. Schlimm. Aber wir müssen damit leben und damit zurechtkommen, was auch immer ist. Loslassen. Gott will, dass du das bist, was er wollte, dass du seist. Und dein Leben leben. Und du musst deine Kinder auch eines Tages loslassen. Ich musste auch loslassen. Eines Tages fliegen sie alle raus. Verstehst du? Ich habe so schön, das letzte Jahr, dieses Jahr habe ich nicht das Erlebnis oder dieses Glück, dass bei mir der Amsel kommt. Bei mir hat zweimal der Amsel auf dem Balkon gebrütet. Und jedes Mal so 3 Eier oder 4 Eier gelegt. Und es war eine tolle Zeit, die kam. Und dann waren die Vögelchen groß genug. Da ist eins nach dem anderen ausgeflogen. Und was hat die Amsel dann noch gemacht in diesem gleichen Jahr? Nochmals Eier gelegt und nochmals gebrütet. Und da sind auch wieder Vögelchen ausgeflogen. Wir sollten uns nicht aufhalten, die Natur geht weiter. Und das Thema wird auch hier in den nächsten Monat sein. Das Leben geht weiter. Alles, was da passiert, Stück für Stück ist, geht alles weiter. Und du hast Recht auf ein sinnvolles, erfülltes Leben, dass du sagst, ich habe alles gehabt. Mein Leben war erfüllt. Es war alles Gnade. Ich war im Willen Gottes, auch wenn es manchmal nicht so ausgeschaut hat. Gott war an meinem Leben beteiligt. Weißt du, er hat uns gegeben, er hat uns genommen. Ich kann nur noch den Namen des Herrn preisen. Das ist das Leben. Wie beim Hiob. Viele nehmen ihre Rechte nicht in Anspruch. Weißt du, da kommt, denn man dient dem lieben Gott, man geht in die Kirche, man betet, man liest die Bibel, man ist fromm und religiös. Und dann kommt der Verlumpte nach Hause, verstehst du, so jung Bekehrter, voller Feuer, voller Elan und Pep. Papa! Und der Papa macht gleich Musi und bringt das Kalb her und neue Kleider. Und mir hast du nichts gegeben. Und was sagt der Vater zu dem Jungen? Der Junge, der so treu diente, ist ein verlorener Sohn gewesen eigentlich, der richtige Verlorene. Und mir hast du nicht gegeben. Dann sagt der Junge, das, was mein ist, ist auch dein. Bedien dich. Du kannst gleich diese ganzen Stallschlachten und grillen, wenn du willst. Aber du hast es nicht getan. Du hast nicht gebeten. Und du hast nicht, weil du nicht bittest. Du findest nicht, weil du nicht suchst. Und dir wird nichts aufgetan, weil du nicht anklopfst. Da war es immer auf das Wunder des Heiligen Geistes. Ich lästere. Aber ich muss es tun, weil so viele Verrückte da sind, Charismatiker, Pfingstler, die sagen, ich mache nur das, was der Heilige Geist mir sagt. Und die wissen nicht einmal, wie der Heilige Geist redet und wie der Heilige Geist aussieht. Der Heilige Geist ist eine Person wie Jesus Christus. Verstehst? Er will uns in alle Wahrheit leiten. Ja, ich warte. Ich weiß nicht, ob ich kommen kann oder nicht kommen kann. Ich will den Heiligen Geist fragen. Dein Kopf solltest du fragen. Dein Herz solltest du fragen. Dein Verstand solltest du fragen. Denn der Heilige Geist arbeitet über unseren Verstand, über unseren Kopf, über unsere Gefühle. Du hast ein Recht, vernünftig zu denken. Du hast ein Recht, ganz natürlich zu leben. Gar nicht so extrem, so fanatisch, so bigottisch. Frei von Zwängen. Ja, ich muss das tun, der Heilige Geist sagt mir. Ich habe hier in Heilbronn jemanden gehabt. Morgens um 6 Uhr ruft die Frau an und sagt, Pastor, ich brauche heute noch, so schnell wie möglich, 200 Bücher von Demo Schakarien, die glücklichsten Menschen auf Erden. Ich habe gesagt, warum so schnell? Ich muss ja zuerst mal bestellen. Ja, Gott hat zu mir gesagt, ich soll die sofort bestellen und sofort verteilen. Ich habe gesagt, weißt du, hast du auch das Geld zu bezahlen? 200 Bücher kosten einen Haufen Geld. Ja, das wird der Herr schon bezahlen irgendwie. Ich habe gesagt, Gott hat uns Verstand gegeben. Und wir sollen unseren Verstand gebrauchen. Und weißt du, wenn ich die Bücher bestellt hätte und auch liefern hätte können, die hätte gar nicht bezahlen können. Eine arme Frau war das. Verstehst du? Aber gleich der Heilige Geist hat mir was gesagt und der Heilige Geist wird mir helfen, das zu tun. Wir sollen vernünftig bleiben. Komm runter auf den Teppich. So. Gott sagt, gebrauche deine Vernunft. Und du hast ein Recht, deinen Verstand zu gebrauchen, dein Temperament zu gebrauchen. Dass du wieder lebst und vernünftig lebst, solide lebst und dich nicht verführen, dich nicht manipulieren lässt. In Stuttgart habe ich eine arme Witwe besucht und ich besuche sie und ich fange an zu weinen und sage, Bruder, mal du das, ich blick nicht mehr durch, ich bin verloren. Ich kann meine Raten nicht zahlen. Sie ist zur Bank gegangen, hat Kredit aufgenommen, weil ein verrückter Evangelist in Amerika geschrieben hat, Schwester, wir sind in großer Not, wir müssen die Welt evangelisieren. Und wenn du kein Geld hast, geh zur Bank und nimm ein Darlehen auf. Und die dumme Kuh, Entschuldigung, die hat's gemacht und dem Evangelisten geschickt. Ich habe gesagt, soll ich dir was sagen, Schwester? Dieser Evangelist hat mehrere Oldtimers. Wenn er nur eins verkaufen könnte, könnte er ganz Afrika missionieren. Aber du hast ihm Geld geschickt. Ich habe gesagt, jetzt musst du es auslöffeln. Du musst nicht, was die Leute dir sagen, dich manipulieren lassen. Dir muss der Heilige Geist reden und dann muss deine Vernunft zu dir reden. Können wir das ausführen oder können wir das nicht ausführen? Können wir es bezahlen, können wir es nicht bezahlen? Und wenn du das Geld nicht hast, der liebe Gott will nicht, dass du es bezahlst. Und du hast die Freiheit, nicht zu bezahlen. Verstehst du? Und du musst nicht da in Gewissensbisse treiben lassen. Und dann schreibt er noch, wenn du nicht dem Heiligen Geist gehorchst, kannst noch die Sünde wieder den Heiligen Geist begehen. Weißt du, das ist Erpressung, religiöse Erpressung. Die Sünde wieder den Heiligen Geist. Gott erpresst nicht, Gott stürzt niemand in Schulden. Gott erlaubt nicht, dass sich jemand übernimmt, sondern dass er solide lebt. Lass dich nicht erpressen. Wir sind in der Endzeit. Wir sind in der letzten Zeit. Und deshalb ist so wichtig, lass dich nicht verführen durch nichts und gar nichts in deinem Leben. Du musst also einfach in der Freiheit des Geistes leben. Ich kann. Und Paulus sagt, mir ist alles erlaubt. Ich kann Schulden machen und ich muss aber nicht Schulden machen. Ich kann, aber ich muss das nicht. Verstehst du? Deshalb, du bist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Das ist so wichtig, dass du das weißt und verstehst, wie das funktioniert. Wenn eine neue Schöpfung ein Neues ist im Werden, wirst immer vernünftiger, immer brauchbarer, immer funktioneller. Stell dir vor, wie du vor Gott stehst. Deshalb ist es so wichtig. Wie sieht Gott dich? Versuch einmal mal deine Augen zu schließen, versuch einmal nachzudenken, wie sieht der allmächtige Gott mein Leben? Ist alles in Ordnung? Habe ich einen reinen Tisch gemacht? Habe ich allen vergeben? Oder ist da irgendjemand noch da, der mich vergeben sollte? Und ich sage dir eines, wenn du irgendwo beim Beten ein Gedanke kommt und du hast schon eine Weile gebetet, sagen wir 5 Minuten, 10 Minuten, eine halbe Stunde, dieser Gedanke kommt und er kommt immer wieder, dann ist es, dass der Heilige Geist dir was sagen will. Denk drüber nach, was soll das gewesen sein? Denn du bist ein Erwählter, Erwählte. Gott will zu dir reden, Gott will dir zeigen, Gott will dich nicht in Unwissenheit lassen, dass du in der Finsternis bleibst. Gott will, dass du im Licht lebst, in seinem Licht sehen, wie das Licht heißt, es einmal in der Bibel. Und jetzt musst du sehen. Oder du hast eine Krankheit, ein Leiden, ein Problem, irgendetwas ist in deinem Leben und es geht nicht weg, aus welchen Gründen auch nicht. Du bist auch nicht okkult belastet, du hast genau dein Leben geprüft. Ich habe keinen Hokuspokus gemacht und ich glaube nicht an den Teufel und ich diene nicht irgendwelchen religiösen, dummen Dingen und es geht doch nicht weg. Dann sagt der Herr zu dir, du, mein Kind, lass dir an seiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich weiß von meinem Vater, mein Vater hat eine wunderbare Heilung an seinem Herzen erlebt, aber dann hat er eine Krankheit noch gehabt, nachträglich, irgendwie brach sie auf, Hämorrhoiden. Wenn er auf die Toilette war, war alles Blut verschmiert, es war eklig und es war ihm sogar sehr peinlich und die Medikamente und die Operationen, das hat alles nicht geholfen, es wurde noch viel schlimmer. Und dann hat er gefastet und gebetet. Was hat mein Vater da gemacht? Mehr als bei der anderen Krankheit. Sich mit Öl salben lassen, nichts ist passiert. Eines Tages kommt er rein und sagt, Kinder, ich muss euch etwas sagen, heute Nacht hat Gott zu mir gesprochen, lasst ihr an meiner Gnade genügen, lebt mit den Hämorrhoiden. Und als er das so angenommen hat, lasst ihr an meiner Gnade genügen, lebt mit den Hämorrhoiden, nimm das, kämpf nicht dagegen an. Es wurde nicht besser. Im Gegenteil, es wurde noch sogar schlimmer. Aber vielleicht nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, plötzlich war die Sache weg. Verstehst du? In dem Moment, wo Gott sieht, du kämpfst nicht mehr dagegen und du setzt nicht mehr alle Hebel in Bewegung, betet, betet mir. Nein, lass dir an meiner Gnade genügen. Gott will, dass wir gesund sind, dass wir stark sind, dass es uns gut geht, dass wir nicht literweise Blut verlieren. Weißt du, fang an, einfach in den Frieden Gottes zu ruhen, in seinen Händen. Und du kannst nicht tiefer fallen wie in der Hand Gottes. Du bist auserwählt von Gott. Und Gott will dir zeigen, lass dir an meiner Gnade genügen. Plag dich doch nicht so rum. 3-mal habe ich besonders gefleht, gebetet, gefasst, sagt der Apostel Paulus, bei dem hat es auch nicht funktioniert. Du hast ein Recht, dass der Allmächtige dich berührt und dir begegnet. Der Größere, der in dir ist, als der, der in der Welt ist, der Herr, der Allmächtige, der in dir ist, ist größer als der in der Welt ist. Er übertrifft alles. Herr, du hast zugelassen. Wir nehmen es aus deiner Hand und sagen Dankeschön. Und weißt du, das Verrückte und Blöde war, unser Vater, wenn wir unsere Andacht hatten, hat er sogar Gott gedankt für seine Hämorrhoiden. Verrückt. Haben wir gedacht, Papa, du spinnst ein bisschen. Wie kann man für seine Hämorrhoiden Gott danken? Aber der hat immer wieder behauptet, lass dir an meiner Gnade genügen. Ich lasse mir an der Gnade Gottes genügen. Und hat sogar Gott gedankt für seine Hämorrhoiden. Der Größere ist in uns, der das alles übersteigt, alles überspielt. Danke, Vater. Egal, was du für Krankheit hast, ich will dir nur einen kleinen Tipp geben. Fang an, für deine Seuche zu danken. Wie es auch immer heißt. Für dein Problem zu danken. Für deine Last zu danken. Und du wirst merken, das ist gar keine Last mehr. Das ist ein Klacks. Der Größere. Weißt du, wir müssen all die negativen Sachen vom Satan überspielen mit dem Größeren in uns. Der Herr. Der Herr aller Dinge. So, du hast ein Recht auf die Schatten des Allmächtigen zu sein. Psalm 28. Der Herr ist meine Kraft. Er ist mein Schild. Halleluja. Mein Herz vertraut ihm. Und er hilft mir. Und mir ist geholfen. Wenn er mir hilft, ist mir geholfen. Die Gegenwart Gottes, die nimmt dir jede Schmach. Die Gegenwart Gottes nimmt dir jede Schande, jede Schwachheit weg. Jedes Übel weg. Die Gegenwart Gottes, weißt du, nimmt all diese Anstöße, was dich anstößt und dich ärgert und dich fertig macht, weg. Jede Demütigung, die du erfahren hast. Verstehst? Wir sollen Dank sagen, alle Zeit für alles. Verrückt. Du musst wahnsinnig werden zuerst, wenn du vernünftig werden willst. Verstehst du das, was ich sage? Danke Gott für die Betrübnisse, für die Ablehnung, was du durchmachst und durchlaufst, was du alles, was in deinem Leben passiert. Und plötzlich stellt sich, wenn du Gott dankst, stellt sich Gott vor dir und hinter dir und neben dir und über dir und unter dir. Du hast ein Recht auf ein neues Sein, auf einen neuen Lebensstil. Wir sind dazu erwählt, dazu bestimmt vom Vater im Himmel. Gott hat es, ja, wir sollen auf dem Thron sein. Wir sind für den Thron bestimmt, nicht erst, wenn ich im Himmel ankomme beim lieben Gott. Nein, jetzt schon sollen wir mit Christus herrschen. Und in der Bibel im Schöpfungsauftrag heißt, und herrschet darüber. Macht euch die Erde untertan. Was die Erde ist, das bist du. Dieser Lehmklotz. Das Fleisch und Blut. Macht euch die Erde untertan. Und dann wird plötzlich deine Geschichte zu Gottes Geschichte. Dein Leben zum Gottesleben, der Größere. Dazu sind wir bestimmt für den Thron. Der Thron ist nicht im Himmel, der Thron wird hier aufgestellt, in deinem Herzen soll Jesus herrschen und niemand als, und sonst niemand allein, also nur Jesus. Aber dann, wenn Jesus auf dem Thron deines Herzens sitzt, plötzlich wird alles in deine Umgebung unter der Kontrolle Gottes geraten. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann darfst du eins sicher sein und überzeugt sein, alles dient zum Besten. Alles in meinem Leben. 5. Mose 1, da heißt es immer wieder, der Herr, dein Gott, sorgt für dein Recht. Er zieht dir voran. Der Herr, dein Gott, ist dein Rechtsanwalt. Der Herr, dein Gott, ist dein Kämpfer, dein Streiter. Er ist dieser starke Held, der dir vorangeht. Und er wird dich verteidigen und er wird dich nicht den Feinden überlassen. Er wird alles wohl machen und du wirst triumphieren. Der Größere in dir. Das ist deine Bestimmung. Nütze deine Rechte. Gebrauche deine Rechte. Nimm sie in Anspruch. Ich bin ein Kind Gottes und mir darf nichts treffen. Nichts schaden. Psalm 91. Und Gott ist mit mir. Ich vertraue ihm. Und ob ich meine Pflichten erfülle oder nicht erfülle, Gott ist für mich. Wer kann gegen mich sein? Das ist ein Vorrecht, ein erwählter Gottes zu sein. Auch wenn ich Bewährungsproben durchmachen muss, durch schwierige Täler durch und Fluten und wie die Bibel auch sagt, die Fluten sollen uns nicht ertränken. Du hast die Garantie in deiner Hand. Niemand wird dich, mich, uns aus seiner Hand reißen. Ich sage dir eines, du kannst gar nicht verloren gehen, selbst wenn du verloren gehen willst. Bist vielleicht schockiert, aber so ist es. Niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Gott ist von Anfang an dabei, er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens und er sichert uns seine Führung, so wie er Israel rausgeführt hat und so hat er auch Israel reingeführt ins gelobte Land. Gott ist der Führer und der Leiter unseres Lebens. Lieber Vater, ich danke dir, dass du uns erwählt hast vor Grundlegung der Welt. Und selbst wenn wir heute noch Bewährungsproben irgendwo durchlaufen müssen, Schwierigkeiten erleben müssen, ich weiß eines, du bist bei uns. Dein Stab und Stecken trösten uns, du bist unser guter Hirte. Heiland, du leitest meine Geschwister, wo sie auch immer sind, auch wenn sie schwere Wege gehen müssen, du bist bei ihnen. Und du wirst sie nicht fallen lassen. Du lässt niemand fallen, lieber Heiland. Ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du niemand fallen lässt. Deine Hand ist so stark und so mächtig. Du bist allmächtig. Du bist größer, als unsere Probleme je sein können. Die bilden sich nur was ein, wie groß sie sind. Die sind nur ein Klacks vor dir, oh Gott. Ich danke dir und ich preise dich, Vater im Himmel, auch für diesen Abend. Halleluja, Halleluja. Danke für meine Erwählung, danke für unsere Erwählung. Danke, dass wir Söhne und Töchter des Allmächtigen sein dürfen. Amen.